Geschwister, wir wollen heute Abend einen Abschnitt aus dem ersten Thessalonicher Brief wieder lesen, aus dem vierten Kapitel. Aber vorher möchte ich noch einen Vers lesen aus dem Johannesevangelium, aus Kapitel 16. Vers 19 am Ende. Eine kleine Zeit und ihr schaut mich nicht. Und wieder eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen. Vers 22. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Das hat mich sehr bewegt, als wir dieses Lied gesungen haben und uns im Gebet eben dem Herrn anbefohlen haben für diese Augenblicke. Unser Sehnen geht dorthin, haben wir gesungen. Aber ich glaube, das Sehnen unseres Heilandes nach diesem Augenblick ist noch weit größer als unser Sehnen. Heute noch? Geschwister, es kann heute sein. Dieser Augenblick. Würde das nicht alles ändern in meinem Leben, wenn das Realität wäre? Ich wüsste, der Heiland kommt heute noch. Wir haben eben gesagt, vielleicht gehen wir gar nicht mehr durch diese Tür hinaus. Dann werden wir ihn sehen, ja. Aber er hat gesagt, ich werde euch wiedersehen. Er hat alles gegeben dafür, um uns für sich zu erkaufen. Und er wartet auf diesen Augenblick weit mehr als wir. Ich werde euch wiedersehen. Vielleicht heute noch. Wir wollen lesen aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Soweit wollen wir aus dem Wort Gottes lesen heute Abend. Wir haben gestern Abend eine ganz junge, frische Versammlung betrachten dürfen ein wenig. Die Belehrungen in kurzer Zeit, in einer relativ gedrängten Zeit durch den Apostel Paulus empfangen hatte und was sie gehört hatten, umgesetzt hat, gelebt hat. Das Zeugnis von ihrem lebendigen Glaubensleben war erschollen in der ganzen Umgebung. Es wurde sichtbar, nicht nur, weil sie gepredigt hatten, sie hatten auch gepredigt, aber sie hatten auch gelebt, Geschwister. Und das wurde deutlich, Das wurde so deutlich, dass der Apostel Paulus sagen konnte, ich weiß, dass ihr auserwählt seid. Ihr zeigt das, das, was ihr gelernt habt, sofort in eurem praktischen Leben. Sie hatten dem Apostel Paulus nachgeahmt, damit auch dem Herrn Jesus direkt nachgeahmt. Der Apostel Paulus war also ein absolut direkter Nachahmer des Herrn. Er führte durch sein Leben Gläubige, die ihn hörten, zum Heiland. Nicht nur in der Botschaft, die er brachte, sondern in seinem praktischen Verhalten. Das ist, glaube ich, eine der Besonderheiten in diesem Thessalonicher Brief oder wenn wir an diese Gläubigen denken, dass es auch um praktisches Glaubensleben geht, nicht nur um Lehre. Lehre ist wichtig, sonst könnten wir nicht entsprechend unseren Weg führen. Aber wichtig, genauso wichtig ist auch, dass wir dieser Lehre dann folgen, dass das zu sehen ist in unserem Leben. Und bei den Thessalonichern, so kurz wie sie auch nur den Genuss von der Gegenwart des Apostels hatten, sie lebten das, was sie gekannt hatten. Wir haben am Ende der Stunde gestern gesehen, dass der Apostel Paulus so ein Glaubensleben, ein Christenleben in wenigen Versen zusammenfasst. Es beginnt mit einer Bekehrung, es beinhaltet den Dienst und es wird geprägt von einer Hoffnung. Heute haben wir von solchen gelesen, die keine Hoffnung haben. Erschütternd. Und wir alle kennen Menschen, die eigentlich unter diese Bezeichnung fallen. Menschen, die keine Hoffnung haben. Ich finde es sehr bewegend, wenn der Apostel Paulus, vielleicht auch andere, über diese Hoffnung schreiben, die gläubige Menschen haben dürfen, was er da für Adjektive dafür benutzt. Wir lesen an einer Stelle von einer glückseligen Hoffnung. Ich meine, im Hebräerbrief schreibt er von einer besseren Hoffnung. Das ist immer das Verhältnis zwischen dem Alten Testament oder Judentum, den Anordnungen Gottes im Judentum und dem, was jetzt in der christlichen Haushaltung gilt. Da ist alles das, was der Hebräerbrief vorstellt, etwas Besseres als das, was es früher gab. Es ist eine gute Hoffnung. Johannes schreibt auch davon in seinem ersten Brief, dass diese Hoffnung, die wir haben, dazu führt, dass wir uns reinigen. Es ist auch eine reinigende Hoffnung. Geschwister, wenn das Realität ist für mich, dass der Herr Jesus heute kommen könnte, spornt uns das nicht an, noch alles wegzulassen, was dieser Begegnung irgendwie nicht passt? Wo wir uns vielleicht schämen würden, wenn gerade in dem Augenblick der Heiland kommt, das reinigt. Die lebendige Erwartung des Kommens des Herrn Jesus tagtäglich reinigt. Und wenn ich jetzt an mich persönlich denke, an mein praktisches Leben, dann ist die Antwort eigentlich nicht weit, wie weit das wirklich Realität für mich ist. Heute noch kann es sein. Die Thessalonicher hatten diese Belehrung von dem Apostel Paulus empfangen. Der zweite Brief, meine ich, schreibt auch davon. In Kapitel 2, wir bitten euch aber, Brüder, Vers 1, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst. Und dann sagt er später in Vers 5, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Dann lesen wir ein wenig, lüftet er den Schleier, was er ihnen alles erzählt hatte. Er hatte also in den 3, 4 Wochen, die er unter ihnen gearbeitet hatte, davon gesprochen, dass der Herr tatsächlich kommen würde mit den Gläubigen. Und jetzt ist in dieser Zeit, als er Thessalonich verlassen hatte, bis zu dem Augenblick, wo er jetzt diesen Brief schreibt, muss es dazu gekommen sein, dass einige entschlafen sind in Thessalonich. Und jetzt waren die lieben Geschwister dort in Thessalonich ein wenig unruhig. Was ist mit denen, die entschlafen sind? Der Herr kommt doch mit den Seinen und jetzt haben wir sie gerade in die Erde gelegt. Wie können die denn mit dem Herrn kommen? Das hat der Paulus ihnen gesagt. Aber wir haben sie doch gerade erst beerdigt. Diese Frage muss wohl der Timotheus und der Silas, die sie besucht hatten, dem Apostel Paulus mitgebracht hatten. Ich stelle mir das so vor, dass sie, wie sie dann zusammentreffen mit ihm in Athen, dass sie ihm gesagt haben, also grundsätzlich, lieber Paulus, kannst du in Ruhe sein über diese Gläubigen. Die sind herzerfrischend auf dem Weg in der Nachfolge des Herrn Jesus. Sie sind zu Vorbildern für andere geworden. Aber sie haben ein Problem. Sie haben, und jetzt möchte ich das einmal deutlich sagen, sie haben Unkenntnis gehabt. Es war nicht so, dass sie irgendwelcher Belehrung nicht geglaubt hatten, sondern sie waren nicht belehrt. Ihnen fehlte praktische Glaubenswahrheit, wie wir sie heute durch Gottes Gnade in dem abgeschlossenen Wort Gottes haben dürfen. Seht ihr, das sind die Anfangstage der christlichen Haushaltung. Gott hatte nicht alles auf einmal ausgeschüttet über die Gläubigen, sondern hat Offenbarungen gegeben seinen Aposteln. Wahrheiten, die im, oder Geheimnisse, sagt das Neue Testament an vielen Stellen. Geheimnisse, Wahrheiten, Heilstatsachen, die im Alten Testament verborgen waren. Und Gott hat nach und nach seinen heiligen Männern Offenbarungen darüber gegeben. Und so konnten die Thessalonicher es noch nicht wissen, es noch nicht kennen. Wie kann es denn sein, dass Gläubige, die wir eben in die Erde gelegt haben, dass sie irgendwie mit dem Herrn kommen würden? Und das, lieber Apostel, hast du uns doch erklärt. Da gibt es also eine Lücke an Wahrheit. Und unter der Leitung des Heiligen Geistes bemüht sich jetzt der Apostel, diese Wissenslücke, entschuldigt, wenn ich diesen Ausdruck einmal gebrauche, es ist viel zu theoretisch eigentlich für diese wunderbare Wahrheit, die jetzt vor uns kommt, aber um dieses Manko, was sie noch hatten, auszufüllen. Und er möchte nicht, dass sie unkundig sind. Das möchte der Heiland übrigens überhaupt nicht, dass Gläubige unwissend bleiben, fragend bleiben müssen. Ich meine, wie ehrlich sind wir eigentlich zu uns selbst? Wenn wir Fragen haben über Glaubenswahrheiten, verschließen wir die in unserem Herzen oder bemühen wir uns, Antworten darauf zu bekommen? Die Thessalonicher haben das genau richtig gemacht. Da schickt der Apostel seine Gesandten zu ihnen in Sorge, wie es ihnen denn geht. Und dann sagen sie zu dem Timotheus, so stelle ich mir das vor, und dem Silas, hör mal, wir haben diese praktische Frage, wie geht das denn? Wie kann das denn sein, dass Paulus uns gesagt hat, die Gläubigen kommen mit dem Herrn auf die Erde? Sie sind doch gerade erst in die Erde gelegt worden. Das passt nicht zusammen. Ich habe eine Frage dazu, und dann wenden Sie sich an die richtige Adresse. So müssen wir das heute auch machen, Geschwister. Vielleicht gerade ihr Jüngeren oder Jungbekehrten. Fragen über das Glaubensleben, über Glaubenswahrheiten sind gut. Und es gibt auch keine dummen Fragen. Manche Brüder haben schon mit Recht gesagt, es gibt höchstens dumme Antworten. Fragen, die das Glaubensleben und die Wahrheit betreffen, sind wichtig. Und sie müssen gestellt werden. Zu Hause den Eltern, wenn man heranwächst. Meine Paulus schreibt einmal für die Schwestern einen Satz. Sie können auch Fragen haben. Und dann sollen sie daheim ihre Männer fragen. Und müssen dann auch Antworten bekommen können. Also Fragen sind durchaus wichtig und sollen gestellt werden, und es ist immer gut, wenn weise Geschwister da sind, die solche Fragen beantworten können. Wir wollen nicht, sagt er, dass ihr unkundig seid, was die Entschlafenen betrifft. Entschlafen ist auch ein spezieller Ausdruck. Ich habe mich einmal sehr gefreut, wenn man so entschlafen, wenn man diesen Ausdruck, ist ja ein typisch christlicher Ausdruck eigentlich, den wir so in unserem Sprachgebrauch schon kennen. Und wir beziehen das hauptsächlich, meine ich jedenfalls, so ist es mir gegangen, auf die Gläubigen der Gnadenzeit. Aber wir finden eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo davon gesprochen wird, dass auch David entschlafen ist. Auch alttestamentliche Gläubige entschlafen. Und seht ihr, der Tod, ich will versuchen, mich vorsichtig auszudrücken, das ist die Trennung von Seele und Leib. Die Seele geht in das Paradies und der Leib wird in die Erde gelegt. Aber bei Gläubigen ist das nur ein Schlafen bis zu dem Augenblick, wo dieser schlafende Leib wieder aufgeweckt wird. Lazarus, unser Freund, ist nicht gestorben.
er ist eingeschlafen. Da sagt die Anmerkung, er ist entschlafen. Wir alle haben schon an einem offenen Grab gestanden. Und jetzt kommt für mich etwas sehr Bewegendes. Der Apostel Paulus sieht diese Not in Thessalonich und sagt, sie haben ja auch schon liebe Geschwister zu Grabe getragen. Aber er sagt jetzt nicht, seid getröstet, ihr geht auch diesen Weg einmal. Nein, er sagt ihnen, Gott wird sie mitbringen mit dem Herrn. Die Freude des Wiedersehens, sie geschieht nicht erst in der Herrlichkeit, sondern schon, Gott wird sie bringen. Und wir wollen versuchen, mit des Herrn Hilfe jetzt ein wenig diesen Gedankengang zu verfolgen. Aber er sagt zuerst einmal, seht ihr Thessalonicher, ihr sollt nicht betrübt sein, aber es gibt viele, viele Menschen, die sind betrübt deshalb und beunruhigt und besorgt, weil sie keine Hoffnung haben. Ich denke, ihr habt auch alle schon an Beisetzungen teilgenommen, wo ungläubige Menschen begraben werden. Wie leer oft die Ansprachen sind, wie zweifelnd die Aussichten sind, was dort geschieht. Oft, fast immer, wird auch noch für die Seelen der längst Gestorbenen gebetet, damit es, als gäbe es noch irgendeine Möglichkeit, diesen Zustand, der dann endgültig ist, zu verändern zum Guten. Keine Hoffnung. War das nicht auch einmal unser Zustand von Natur? Ich dachte, es gibt eine Stelle, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt, aber ich finde sie gerade nicht. Ich hätte sie im Epheserbrief. Doch hier, Epheser Kapitel 2, Vers 14, da spricht er von den Nationen, dass sie keine Hoffnung habend ohne Gott in der Welt sind. Keine Hoffnung ist etwas Schreckliches. Aber Gläubige haben eine Hoffnung. Sie geht über diese Erde hinaus und ist beinhaltet eigentlich das Teil, was wir in diesem Lied am Anfang gesungen haben, bei dem Herrn Jesus zu sein. Ohne jede Unterbrechung. Dann fährt er fort in Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Dieses Wenn in dem Vers, das ist jetzt nicht irgendetwas Zweifelhaftes. Ob das vielleicht tatsächlich so wäre oder nicht, das ist noch nicht ganz bestimmt. Dieser Ausdruck bedeutet eigentlich, da das so ist, gibt es eine ähnliche Stelle im Philipperbrief. Kapitel 2, Vers 1. Da schreibt er in einem ganz anderen Zusammenhang, wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe und so weiter. Und da sagt er genau das Gleiche, da das so ist, ihr lieben Philipper, ihr habt ja diese Ermunterung mir bewiesen, diesen Trost der Liebe, das ist so. Und genau diesen Sinn hat hier auch das, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Glauben wir das, Geschwister? Das ist ein Fundament unseres christlichen Glaubens, dass der Herr Jesus gestorben ist. Und wir haben im Gebet daran gedacht, warum er sterben musste, für meine Sünden und für deine Sünden. Er ist gestorben, das hatten wir auch gestern ein wenig gesehen, aber er ist auch auferstanden. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir gestern gesehen haben, dass er auferweckt worden ist im ersten Kapitel. In Vers 10 hatten wir gesehen, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat. Jetzt lesen wir davon, dass er auferstanden ist. Es sind wunderbare Wahrheiten mit der Person des Heilandes verbunden. Er ist wahrer, vollkommener Mensch. Als solcher hat Gott ihn auferweckt aus den Toten. Aber er ist auch gleichzeitig ewiger Gott. Und als solcher ist er in Vollmacht aus den Toten auferstanden. Er sagt in Johannes 10, niemand
Vers 18, niemand nimmt es, mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Und dann sagt er doch gleich wieder den Satz, dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Geschwister, das ist sehr berührend, wie auch gerade im Johannesevangelium immer wieder, wenn wir diese Person ansehen, wir auf der einen Seite seine vollkommene Gottheit sehen, aber fast im nächsten Satz seine vollkommene Unterwürfigkeit als Mensch. Er hat Gewalt, sein Leben wiederzunehmen, aber es ist ein Gebot, was er von dem Vater empfangen hat. Unser Herr ist wirklich anbetungswürdig, wenn wir ihn von diesen verschiedenen Seiten aus sehen. Aber jetzt sagt der Apostel Paulus hier, er ist gestorben und auferstanden. Und weil das so ist, ihr lieben Thessalonicher, und jetzt sagt er eine Wahrheit, die er gar nicht deutlich ausspricht, die aber genau in diesem Satz drin liegt, weil das so ist, dass das bei dem Herrn der Fall war, gestorben und auferstanden, dann ist das auch bei euch so. Geschwister, er macht hier deutlich, dass der Weg, das Teil des Herrn Jesus auch dein Teil und mein Teil ist. So eng sind wir mit ihm verbunden, dass sein Weg auch mein Weg ist. Wenn er durch den Tod geht, dann geht er auch durch die Auferstehung. Wenn das bei ihm der Fall war, dann ist das auch bei dir der Fall und bei mir der Fall. So eng sind wir mit ihm verbunden. Gott wird die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Das war das, was die Thessalonicher wohl schon kannten. Das hatte er ihnen schon gesagt, haben wir im zweiten Brief gelesen. Sie würden mit ihm kommen. Aber dann müssen sie ja auch vorher zu ihm kommen. Und das erklärt er jetzt. Wir sehen ja hier, dass jetzt ein Klammersatz beginnt, der bis zum Ende des Kapitels geht. Und dann fängt der, oder dann wird der Gedankengang von Vers 14 in Kapitel 5 weitergeführt. Wir könnten lesen, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte dieses Ereignisses betrifft, habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Und dann sagt ihr, ihr wisst genau, wie das sein wird. Das habe ich euch nämlich schon erklärt. Aber in dem Zwischensatz erläutert er jetzt, wie können denn die, die wir gerade in die Erde gelegt haben, zu ihm kommen, damit Gott sie mit ihm bringen kann auf diese Erde. Und jetzt ist auch für mich zumindest sehr bewegend, wenn er jetzt von diesem elementaren Ereignis spricht, was wir auch im Lied besungen haben, dass wir das jetzt nicht nur auf die Gläubigen der Versammlung beschränken können. Im ersten Schritt spricht er nämlich davon in Vers 15, es ist jetzt eine Offenbarung, wir sagen es euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Und dann lesen wir später noch von den Toten in Christus, dass sie zuerst auferstehen werden. Und wir dürfen diesen Gedanken jetzt nicht nur auf die Gläubigen der Gnadenzeit, auf die Versammlung, auf die Braut beschränken, sondern auch auf die alttestamentlich Gläubigen, die entschlafen sind im Glauben. Wie wir von David gelesen haben, er hatte in Treue seinem Gott gedient und war dann entschlafen. Er wird auch auferstehen. Josef wird auferstehen. Abel und all die Gläubigen der Haushaltungen vor der Gnadenzeit, sie werden auferstehen, die Toten in Christus. Dafür hat Gott dem Apostel wohl eine neue Offenbarung gegeben. Wir sagen es euch im Wort des Herrn. Und dann sagt er, dass wir, die Lebenden, das ist fast 2000 Jahre her, und der Apostel hatte wahrscheinlich auch wie die Thessalonicher den Gedanken, er geht nicht durch den Tod, sondern wir, die Lebenden, wir werden verwandelt werden. Fast 2000 Jahre ist das her. Ich habe einmal von dem Bruder Wils eine Bemerkung gehört. Der hat eine kranke Schwester besucht,
die immer in ihrem Glaubensleben zum Ausdruck gebracht hat, sie wartet auf die Entrückung, auf das Kommen des Herrn zu ihren Lebzeiten. Und diese alte Schwester wurde krank. Und sie wurde schwer krank, zum Tode krank. Und der Bruder Wils hat sie besucht an ihrem Sterbebett. Und da hat er zu ihr gesagt, siehst du, es kann doch noch sein, dass du durch den Tod gehen musst. Und da hat die Schwester gesagt, er kann doch noch kommen. Bis zum letzten Atemzug diesen Gedanken zu haben, er kommt, wir die Lebenden. So hat der Apostel Paulus damals gelebt. Viele, viele Glaubensgeschwister haben diese Erwartung gehabt. Glaubt ihr, sie sind enttäuscht worden, dass sie doch durch den Tod gehen mussten? Wenn man in den einzelnen Briefen das verfolgt, wie der Apostel Paulus über dieses Ereignis spricht, zum Beispiel im Philipperbrief, sagt er in Kapitel 3, Vers 21, dass er den Herrn Jesus Christus als Heiland erwartet, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Da ist auch wieder diese Hoffnung zum Ausdruck gekommen, dass er als Lebender verwandelt wird. Der Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet werden bei dem Wiederkommen des Herrn Jesus. An anderer Stelle spricht er davon, beispielsweise im 2. Timotheusbrief, dass er schon als Trankopfer gesprengt wird und dass er weiß, dass die Zeit seines Abscheidens nahe gekommen ist. Es war einerseits eine lebendige Erwartung bei ihm, der Herr könnte kommen und möchte jeden Tag kommen, um ihn zu verwandeln, damit er bei ihm ist. Er hatte aber auch die Klarheit und die Einsicht am Ende seines Lebens dort im Kerker in Rom, dass die Zeit seines Abscheidens gekommen war. Ich meine, es gibt im Neuen Testament nur einen einzigen Gläubigen, der wusste, zu seinen Lebzeiten schon wusste, dass er, bevor der Herr wiederkommen wird, sterben sollte. Und das ist der Petrus. Wisst ihr, als er da in Johannes 21 von dem Herrn Jesus öffentlich zurechtgebracht wird, wiederhergestellt wird, auch seine Aufträge bekommt, wollen vielleicht einmal zu dieser Stelle gehen, das ist sehr zu Herzen gehend, dann bekommt er noch einmal eine zweite Chance. Petrus hatte ja versagt. Er wollte mit dem Herrn in den Tod gehen. Er wollte ihn dadurch ehren, dass er ihn nicht allein lässt. Mit dir bin ich bereit, sogar bis in den Tod zu gehen. Und dann hat er doch vor einer Magd geleugnet, war schwach geworden. Er hatte sich selbst, seine geistliche Kraft, weit überschätzt. Der Herr Jesus war ihm als Erster nach seiner Auferstehung erschienen. Zuerst dem Kephas, um ihn persönlich wiederherzustellen. Aber weil Petrus ihn öffentlich verleugnet hatte, stellt er ihn auch öffentlich wieder her und gibt ihm wunderbare Aufträge. Und dann sagt er in Kapitel 21, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, andeutend mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Petrus wusste, dass er durch den Tod gehen würde, bevor der Heiland kommt. Ich denke auch, dass Petrus ein starker Mann gewesen sein muss, dass der Herr ihm das so anvertrauen kann. Der ist nicht kopflos geworden oder depressiv oder irgendwas. Er hatte seine Ehre darin gesucht, doch noch den Herrn durch seinen Tod zu verherrlichen. Aber die Hoffnung des Glaubenden in dieser Zeit der Gnade ist, wie Paulus sagt, dass er kommt, um unseren Leib umzugestalten. Dies sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn,
den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden.
Es gibt also, wenn der Herr Jesus wiederkommt, zwei Gruppen von Gläubigen. Es gibt solche, die in ihren Gräbern liegen. Und das, liebe Geschwister, ist der Leib. Mit des Herrn Hilfe möchte ich gleich noch etwas über den Leib auch sagen, weil der bei Gott sehr wichtig ist, dein Körper und mein Körper. Und es gibt solche, die leben bei der Ankunft des Herrn. Ankunft, dieser Ausdruck meint nicht nur den Augenblick, wo der Herr wiederkommt, sondern auch seine anschließende Gegenwart. Und der Apostel Paulus lässt hier, habe ich den Eindruck, ein wenig offen, was er denn jetzt mit dieser Ankunft meint. Wenn das Wort oder dieser Ausdruck Ankunft bestimmte Beifügungen hat, oft ist davon die Rede, dass er kommt mit seinen heiligen Tausenden, dann ist das immer das Kommen des Herrn Jesus, sein Erscheinen in Macht und Herrlichkeit mit den Gläubigen. Aber wenn es ohne Anfügungen steht, so wie hier beispielsweise, dann ist damit sein Kommen zur Entrückung gemeint. Und Geschwister, das sind zwei Phasen, möchte ich einmal sagen, seines Wiederkommens. Zwischen denen liegen ungefähr 7 Jahre. Und wenn es um uns Glaubende geht, dann warten wir auf den ersten Schritt, dass er kommt, wie wir das hier gelesen haben, in Wolken und dann diese Posaunen und die Stimmen, und das wollen wir gleich noch ein wenig besehen. Das ist unsere Hoffnung. Und dann werden wir entrückt zu ihm, und nachdem die Gerichte über diese Erde gegangen sind, wird er mit den Gläubigen auf der Erde erscheinen, sichtbar und in Herrlichkeit. Aber in diesem ersten Akt oder in dieser ersten Phase seines Kommens zur Entrückung gibt es zwei Gruppen von Gläubigen. Solche, die in ihren Gräbern liegen, die entschlafen sind. Die Seele ist längst bei Gott, aber der Leib liegt noch im Grab, und solche, die leben. Und jetzt sagt er, wenn ich das menschlich so ausdrücken darf, maximal Sekundenbruchteile dazwischen, zwischen diesen beiden Dingen, die jetzt beschrieben werden. Wir, die Lebenden, werden den Entschlafenen, die dort im Grab liegen, keineswegs zuvorkommen. Sie haben einen gewissen Vorzug. Sie werden zuerst, sagt er, auferstehen, am Ende von Vers 16. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Also wir erwarten, wie wir das in dem Lied gesungen haben, das Wiederkommen des Herrn Jesus, nicht nur zur Entrückung der Versammlung, sondern zur Aufnahme aller Gläubigen, die auf dieser Erde gelebt haben, bis zu diesem Augenblick. Und die Lebenden haben einen Sekundenbruchteil später ihr Teil als die Toten, Die Entschlafenen werden zuerst auferstehen, die Toten in Christus, sagt er da. Wenn wir vorher von den durch Jesus Entschlafenen gelesen haben, können wir vielleicht, wenn wir das ein wenig einteilen wollen, an die Gläubigen der Gnadenzeit denken und die Toten in Christus, die also den Messias kannten, die Gläubigen der alttestamentlichen Haushaltung. Aber sie werden zuerst auferweckt werden und in einem minimal kürzeren, späteren Zeitpunkt wir, die Lebenden, zugleich mit ihnen entrückt werden. Das klingt alles ein bisschen technisch, und es ist doch ein wundervoller Vorgang. Der wird in der Mitte von Vers 16 beschrieben. Der Herr selbst. Er schickt keinen Engel. Wir haben in Johannes 16 gelesen, wie sehr er ihm an diesem Augenblick liegt. Ich werde euch wiedersehen. Er kommt selbst. Hat er auch in Johannes 14 gesagt, und wenn ich hingehe, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Der Herr selbst wird kommen. Das Erste, was wir wahrnehmen werden, ist ein gebietender Zuruf. Das klingt ja ein bisschen hart fast, oder? Hätten wir nicht eine liebliche Stimme erwartet, die uns da ruft? Geht es nicht um die Gläubigen, für die er gestorben ist, dass er jetzt so freundlich und auffordernd, lieblich seine Stimme erklingen lässt? Es ist ein gebietender Zuruf. Warum schreibt er das so etwas fremd? Für mich ist das ein sehr bewegender Gedanke. Es ist ein gebietender Zuruf, meine ich auch. Geschwister, wir werden aus diesem mit den Füßen auf der Erde stehend in die Luft entrückt werden, in diese Atmosphäre und durch diese Atmosphäre, in der wir leben und uns aufhalten, hindurch. Und das ist ein Bereich, wo Satan noch regiert. Der Fürst der Gewalt der Luft, genau durch dessen Machtbereich gehen wir hindurch. Deshalb dieser gebietende Zuruf, da wird es überhaupt keine Gewalt geben, die dagegen aufstehen kann, dass Gläubige durch den Machtbereich Satans hindurch entrückt werden. Die Stimme eines Erzengels, also dieser gebietende Zuruf, der ist einfach unwiderstehbar. Dann haben wir die Stimme eines Erzengels. Das sind die gewaltigsten Wesen, die je geschaffen wurden. Was mögen die für, darf ich mal so sagen, dröhnenden Stimmen gehabt haben? Das sind jetzt also nicht drei verschiedene Tätigkeiten, die wir da hören oder sehen oder erleben werden, sondern unter drei verschiedenen Gesichtspunkten wird dieses Erscheinen kommen, der Herr kommt in Wolken uns entgegen und es wird keinen Widerstand geben, der uns aufhalten kann. Es wird niemanden geben, der die Stimme nicht hört. Die Stimme eines Erzengels, die durchdringt alles. Und jeden, den er ruft, der wird diese Stimme hören. Unüberhörbar wird die Stimme sein. Und es ist die Posaune Gottes. Posaunen werden geblasen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Wir haben das heute gestern Abend, meine ich, im Haus gelesen, dass da die Posaunen im Alten Testament gegeben wurden zum Aufbruch, zum Sammeln, zum Krieg, zu verschiedenen Gegebenheiten. Und wenn hier die Posaune Gottes ertönt, wird jeder wissen, unverkennbar. Das ist der Ruf nach oben, Geschwister. Wir werden die Stimme unseres Heilandes hören, bevor wir ihn sehen. Es liegen nur Sekundenbruchteile dazwischen. Wenn wir das überhaupt so sagen, Paulus schreibt, meine ich, im ersten Korintherbrief, wenn er diese Handlung beschreibt, in einem Nu, in einem Augenblick wird das alles geschehen. Aber wir werden die Stimme unseres Heilandes hören. Wir haben gestern von der Berufung gehört, dass wir den Ruf Gottes an unser Herz vernommen haben. Aber das geschah vielleicht durch das Evangelium, durch ein Wort, eine Schriftstelle, durch einen Hinweis meiner Eltern oder wie auch immer. Aber dann kommt die Stimme meines Heilandes selbst. Meine Ohren werden sie hören. Und fast im gleichen Augenblick werden meine Augen ihn sehen. Wir werden ihn sehen, sagt Johannes, wie er ist. Und dann kommt dieser Satz, wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. So wird das geschehen. Und wir wollen nicht verkennen, Geschwister, es wird keine Macht geben, die dieses Ereignis irgendwie beeinflussen, unterbinden, verhindern könnte. Wir gehen dadurch diesen Bereich durch, wo Satan mit seinen Engelsfürsten noch Gewalt ausübt. Und er wird nichts unternehmen können. Es ist tatsächlich, diese Heimholung der Gläubigen ist ein Beweis der Macht Gottes auch. Sicherlich auch der Liebe des Herrn zu den Gläubigen, aber auch der Beweis der Macht Gottes. Wenn wir einmal in den Epheserbrief gehen, da wird davon gesprochen, wie Gott gewirkt hat in der Auferstehung des Herrn Jesus. Epheser 1, Vers 19. Welches die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte.
Dann kommt ein Klammersatz und dann geht es in Kapitel 2 weiter. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Da beschreibt der Apostel Paulus, ich hoffe, ich drücke mich richtig aus, angemessen aus, den Akt der Auferweckung des Herrn Jesus durch Gott. Und da lesen wir von der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was für eine Zusammenballung von Ausdrücken, die zeigen, wie Gott Kraft gezeigt hat in der Auferweckung seines Sohnes. Und dann sagt er das, was damals Gott an dem Herrn Jesus erzeigt hat. Das wird auch an euch geschehen. Er hat euch, die ihr tot wart in euren Sünden und Vergehungen, ja schon lebendig gemacht mit dem Christus. Aber das wird auch noch einmal in eurer Auferweckung und Verwandlung sichtbar werden. Kraft Gottes, Macht Gottes, Majestät Gottes. Weil niemand das verhindern kann, dass die Glaubenden entrückt werden zu Gott. Niemand. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Wir sehen also bei dieser Beschreibung, dass das alles, das Zusammentreffen in der Luft stattfinden wird. Nicht hier auf dieser Erde. Es wird ein Wiederkommen des Herrn Jesus auf diese Erde geben. Wir lesen in der Apostelgeschichte, in Kapitel 1, dass die Engel, nachdem der Herr Jesus in einer Wolke aufgenommen wurde, zu den Jüngern sagen, dieser Jesus, in Kapitel 1, Vers 11, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Ebenso, wie er aufgefahren ist, er war als Mensch mit den Füßen hier auf dieser Erde stehend, aufgefahren in den Himmel. Und genauso wird er einmal wiederkommen. Er wird persönlich wiederkommen. Er wird als Mensch auf dieser Erde wieder auftreten. Er wird sichtbar sein vor den Menschen. Und genauso wie er aufgefahren ist, wird er wiederkommen. Aber das, liebe Geschwister, ist ein Ereignis, das findet 7 Jahre nach dem statt, was wir hier jetzt in Kapitel 4 vor uns hatten. Und dann bist du und ich dabei. Dann wird er mit uns, mit seinen Heiligen auf dieser Erde erscheinen. Sichtbar, um anerkannt und bewundert zu werden. Aber dazwischen, zwischen dem, was uns jetzt heute Abend bewegt hat und diesem sichtbaren Erscheinen, liegen Zeiten ernsten Handelns Gottes mit dieser Erde, mit den Menschen dieser Erde. Wir haben gestern damit geendet, dass wir den Herrn Jesus erwarten, den er aus Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Seht ihr, es kommt Zorn Gottes noch über diese Erde, über diese Menschen dieser Erde. Aber da hast du und ich nichts mehr damit zu tun. Wisst ihr warum? Weil der Zorn Gottes, den ich verdient hatte, den hat der Herr Jesus getragen in den Stunden der Finsternis. Und Gott straft nicht zweimal. Er hat seinen eigenen Sohn gestraft für meine Schuld und Sünde. Und wer jetzt an ihn glaubt, ist in ewiger Sicherheit vor dem kommenden Zorn. Gott wird noch einmal Zorn auf diese Erde bringen und durch den Herrn Jesus ausüben lassen. Der, den die Menschen hinausgestoßen hatten, der wird hier auf der Erde in Gerechtigkeit richten. Das hat Gott gesagt, er hat einen Mann dazu bestimmt. Das ist dein und mein Heiland. Aber wir werden vorher bei ihm sein. Er errettet uns von dem kommenden Zorn. Das ist zukünftig beschrieben. Sind wir nicht schon errettet? Nun, die Errettung im Neuen Testament, die wird unter verschiedenen Gesichtspunkten beschrieben. Wenn wir das einmal im
ersten Petrusbrief sehen, da gibt es zwei Verse, die das sehr deutlich machen. Da lesen wir von Gottes Macht in 1. Petrus 1, Vers 5. Wir werden durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Ach, dachten wir, wir haben doch schon die Errettung. Nun, Errettung finden wir eigentlich unter drei verschiedenen Gesichtspunkten im Neuen Testament. Das ist einmal die Errettung der Seelen, die wir bei unserer Bekehrung bekommen haben. Und die haben wir. Petrus schreibt etwas später im ersten Kapitel, dass wir diese Errettung, das Ende unseres Glaubens oder das Endziel unseres Glaubens, die Errettung der Seelen, jetzt schon davontragen. Wir haben sie schon. Wir sind errettet, für die Ewigkeit errettet. Aber wir werden auch durch Umstände hindurch in unserem Glaubensleben gerettet oder errettet. Und dann steht am Ende des Weges das, was wir in Vers 5 gelesen haben, die Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Und das, Geschwister, wird geschehen, wie wir in einem Lied singen, ehe noch die Gerichte toben, werden wir zu dir erhoben. Ehe der Tag des Zorns erscheint, hast du uns mit dir vereint. Ich habe manches Mal, viel zu selten eigentlich, so darüber nachgedacht, dass es Gläubige gibt, für die das Realität war in ihrem Leben. Und wir wissen so viel mehr als diese Gläubigen. Wir haben stückweise erkannt, aber was sie erkannt haben, haben sie festgehalten. Wir haben an diese alte Schwester gedacht, die auf dem Sterbebett noch gedacht hat, der Herr kann noch vorher kommen. Ist das Realität für mich? Möchtest du doch all die Deinen heute noch mit dir vereinen? Ich möchte das noch einmal sagen, weil mich das sehr bewegt. Wir werden seine Stimme hören. Unüberhörbar wird mein Name von ihm ausgesprochen werden. Und ich werde wissen, dass ich für immer bei ihm bin. Dann werde ich ihn sehen. Meine Augen werden ihn sehen. Seht ihr, wir sind dann frei von allen jetzigen Beeinträchtigungen, die wir haben. Wer heute schlecht hören kann, der braucht keine Sorgen haben, dass er diese Stimme überhören wird. Oder wer schlecht sehen kann, der braucht keine Sorge haben, dass er ihn nicht tatsächlich sieht in all seiner Schönheit. Ich meine, im Propheten Jesaja lesen wir einen ähnlichen Ausdruck, dass unsere Augen den König schauen in seiner Schönheit. Und Hiob, einer der ältesten Gläubigen, die auf dieser Erde gelebt haben, ist sehr verwunderlich, was der sagt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und dann spricht er davon, ich hoffe, ich finde die Stelle gleich. Ich meine, es ist Hiob 19, oder? Ja, Hiob 19. Als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Hiob 19, Vers 25. Und ist nach meiner Haut dies da zerstört? Wisst ihr, wenn ich den Vers lese, dann denke ich immer, wie er da in der Asche saß und sich gekratzt hat und körperlich völlig entstellt war durch die Geschwüre und was er da alles hatte. Und dann zeigt er, wenn das da alles mal nicht mehr ist, dann werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen, den ich selbst mir anschauen werde, den meine Augen sehen werden. Wir gehen einem wunderbaren Ziel entgegen, nicht nur mal frei zu sein von allen bedrückenden Umständen, sondern den zu sehen, der alles gegeben hat, um uns bei sich zu haben und der jetzt auf diesen Augenblick wartet, der gesagt hat, ich werde euch wiedersehen. Geschwister, was wird das für ein Augenblick sein, wenn wir dem Heiland in die Augen schauen? Wir werden unsere Augen nie wieder von ihm abwenden. Ich habe kürzlich mal mit einem Bruder gesprochen, dessen Frau ist heimgegangen. Und er hat mir gesagt, weißt du, ich hatte nicht so recht Gelegenheit, mich von meiner Frau zu verabschieden. Das ging alles so plötzlich mit dem Heimgang. Und dann sagt er, ich weiß ja, dass ich sie wiedersehen werde. Aber ich werde an ihr vorbeigucken und werde nur noch meinen Heiland sehen. Das singen wir auch in einem Lied. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Und dann wird da beschrieben in diesem Lied, wenn dann die Freunde, die hier ich gekannt, dort wiedersehe im himmlischen Land, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ich werde euch wiedersehen.